knapp einer Stunde beim Abendjournal, sagt Christian Theuretzbacher.
Moment. Leben heute. Marie-Claire Messinger begrüßt Sie. Zeig dein Liebstes gut. Und Musée Sentimental Krems und Stein, so heißen zwei parallel laufende neue Ausstellungen im Kunstraum Stein in Krems. Die Künstler Bats und Brock und Daniel Spurry haben Kremser und Kremserinnen aufgefordert, Erinnerungsstücke zur Verfügung zu stellen. Die Objekte erzählen anekdotenhaft die Geschichte des Ortes. Ein altes Werbeplakat für Wachauer Marillenschnaps, ein Notenheft aus der Filmmusik zum Film Der Hofrat Geiger, ein Glas Kremser Senf, eine Sammlung Wachauer Goldhauben sind neben einem Stück Stacheldrahtzaun aus einem Kriegsgefangenenlager ausgestellt. Übertitel der Ausstellung: Eine Stadt biografiert sich selbst. Drei private Leihgeber haben Natascha Konopitzky ihre Erinnerungen erzählt.
Rotes Geschirr, Teller, Schüssel, Kaffeehäferl mit der Aufschrift Maruschka, eine Brieftasche mit zwei Fotos, ein Porträt, eine Eintrittskarte, eine Visitenkarte mit Widmung.
Am 13. April 1983 um 7.30 Uhr morgens, als ich von der Nachtschicht heimkam, brannte bei meiner Mutter in der Küche ein Licht. Und meine Mutter, eine pensionierte Wirtin, und wenn da oben diese Zeit Licht in der Küche brennt, sind die letzten Gäste nicht heimgegangen, weil sie nur einen Durst gehabt haben. Sein kleines Mandel im Ofen gestanden und hat seine Milchsuppen gewärmt.
Robert Meyer, 69 Jahre alt, ehemaliger Schichtmeister der Krems-Chemie und jetzt Fremdenführer, steht vor einer Vitrine im Kunstraum Krems.
Da hat er gesagt, wer sind Sie? Und an der Stimme habe ich dann gewusst, wer er ist. Und da hat er ihm dann gesagt, und wie heißt du? Habe ich gesagt, Robert. Hat er gesagt, da bist du für mich der Bobe, aber nicht der Graf Bobe, weil das wäre Depperter, sondern der Fürst Bobe.
25 Jahre hat er das Geschirr, die Geldbörse und die anderen Dinge zu Hause aufgehoben. Er ist stolz, jetzt ausstellen zu dürfen, und noch stolzer ist auf seinen prominenten Freund, dem die Sachen gehört haben, den verstorbenen Schauspieler Oskar Werner.
Wir waren wirklich wie zwei Brüder und wir haben uns an dem Tag an, haben ihn dann 500 Tage bis zu seinem Tod begleitet.
Oskar Werners Großmutter stammte aus der Gegend und er hat seine letzten 1,5 Jahre in Krems verbracht, erzählt Robert Meyer. Renate Kinzel ist auf den Aufruf für die Ausstellung aufmerksam geworden und hat Robert Meyer zur Teilnahme angeregt.
Das, was ich mit Krems verbinde, dass ich hier auf die BEDAG gegangen bin und dass ich den Oskar Werner getroffen habe, der war damals ja Schwarm unserer Mädchenjugend durch den Film Schüle Schim. Wir sind so in der Landstraße aufeinander gestoßen und er hat einen Doppler in der Hand gehabt und es hat geschüttet und bei diesem Bogen haben wir uns beide untergestellt und er hat rezitiert, er hat schon ein bisschen was getrunken gehabt und das war einfach ein Erlebnis, was man einfach nicht vergisst.
Über dem Geschirr im Glaskasten hängt ein Porträt von Oskar Werner mit Widmung für Robert Meyer.
Da hat er geschrieben, für Fürst Bube den Deppen, ich lasse mich nicht neppen. Und da hat er nur dazu geschrieben, in tiefem Hass von Deichsel dem Fetzenschell. Das war eine der höchsten Auszeichnungen, die man von ihm kriegen hat können. Er hat für jeden seiner Freunde ein Pseudonym erschaffen, auch für ihn. Er war der Deichsel. Das ist also eine Verniedlichung des Teufels.
Schwer von seiner Alkoholsucht gezeichnet, benutzte Oskar Werner den Kremser Brauhofsaal im Sommer 1983 als Probebühne für sein geplantes Comeback. Er gründete die Wachauer Festspiele und führte den Prinz von Homburg von Heinrich von Kleist auf. Unter Buhrufen verließen die Besucher den Saal.
Der einzige Schauspieler, der seine Rolle beherrscht hat, war er und die Cecil Nordeck. Von dem Stück gab es 18 Aufführungen, die alle gespielt wurden, obwohl hauptsächlich nur mehr 3-4 zahlende Zuschauer waren. Da hat er dann von hinten souffliert, dass man also den Souffleur bis in die letzte Galerie kehrt hat und den Statisten nicht. Und das hat natürlich was schlimm, nicht? Die Kremser sind Oskar Werner schon gegangen, aber eher haben sehen wollen, wie weit der Alkoholgrad bei ihm ist.
Modell eines Provinz- und Vorstadtkinos, 20 x 40 cm groß, mit roter Aufschrift City-Kino.
Also ich würde mal sagen, es ist die Essenz dessen, was mir als Kleinkind in den 50er Jahren als das Kino in Erinnerung ist. Und ich habe das dann gemeinsam mit einem Modellbauer vor 17 Jahren umgesetzt.
Eva Schneider, 52 Jahre alt, ist in Wien aufgewachsen. Sie verbrachte die Sommerferien in der Wachau, ihre Mutter war Kremserin. Eva Schneider arbeitete jahrelang als Filmcutterin und ist heute Kunsttherapeutin. Als Kind in den 60er Jahren war das Kino ihr liebstes Freizeitvergnügen.
So plüschig, rot und halt mit den diversen kleinen Buffets, wo es Sportgummi und Pets und diese Dinge gegeben hat. Da gab es dann immer so die frühe Form von Werbeeinschaltungen, zum Beispiel eine Demonstration von einer Wäscheglocke, also für die armen Leute, die sich keine Waschmaschine leisten haben können, Anfang der 60er Jahre. Oder aber auch immer mit jungen Frauen in schwarzen Trikots, die dann entweder Unterwäsche darüber hatten und vorgeführt haben, oder aber auch Glitzersteine.
Eva Schneider fand die Geborgenheit, die sie in der Familie vermisste, im Kino und besonders in den Wachauer Heimatfilmen.
Eine Situation, da muss ich 7 oder 8 Jahre gewesen sein, ich bin alleine gewesen und habe zwar nicht im Kino, aber schwarz-weiß am Samstag, damals hat es begonnen, das Samstagmittag, nachmittags, diese Paul Hörbiger, Waltraud Haas Filme gesendet wurden. Das hat mir irgendwie so ein Gefühl von Wärme vermittelt.
Im Vorspann des 1947 gedrehten Films Der Hofrat Geiger heißt es, dieser Film spielt im heutigen Österreich, das arm ist und voller Sorge. Doch haben Sie keine Angst, davon zeigt er Ihnen wenig.
Ich meine jetzt abgesehen davon, dass wir alle wissen, wie das in den 50er Jahren war mit dem Nachkriegskino in Österreich und dieser merkwürdigen Heimatverherrlichung, der ich unterstelle, dass sie noch leichte nationalsozialistische Züge transportiert hat. Das habe ich aber erst im Nachhinein kapiert.
Wandpendeluhr des Großvaters, dunkelbraun, 70 cm groß.
Also die Uhr ist im Schlafzimmer meiner Großeltern gehangen und ich habe sie eigentlich nicht gesehen, nur mehr gehört. Und wie meine Großeltern dann gestorben sind, habe ich die Uhr geerbt.
Robert Streibl, geboren 1959, ist in Krems aufgewachsen, lebt heute in Wien und ist Direktor der Volkshochschule Hitzing.
Nehmen Sie runter, drehe Sie um und sehe einen Stempel und steht drauf Peter Bader, Dienstlstraße 2. War natürlich für mich klar, das war eine Uhr des jüdischen Juweliers Peter Bader.
Robert Streibl hat Geschichte studiert und Bücher über die Juden in Krems geschrieben. Der Name Peter Bader war ihm bekannt.
Es schließt sich plötzlich ein Kreis. Man beschäftigt sich durch ein Jahrzehnt und nur mehr damals mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Und dann plötzlich hängt im Zimmer der Großeltern eigentlich eine Uhr von Peter Bader. Der Peter Bader hat das Geschäft natürlich verloren, ist arisiert worden, ist geplündert worden, das Geschäft. Die Nazis haben ihn gezwungen, am Gehsteig vor dem Geschäft Purzelbäume zu schlagen.
Für den Zeitraum der Ausstellung bleibt der Platz neben dem Klavier in seinem Arbeitszimmer leer. Dort ist die Wanduhr gehangen.
Steht für die jüdische Geschichte, andererseits natürlich auch für einen Teil dessen, was man selber in seiner eigenen Familie hat. Also ich nehme an, mein Großvater hat die Uhr auf Raten gekauft, wenn er sich vielleicht einige Raten erspart haben sollte. Ja, ich könnte es auch nicht mehr rückgängig machen und ändern. Man kann nur der Wahrheit ins Auge blicken.
Robert Streibls Großvater war bei der illegalen SA. Er selbst wunderte sich bereits als Jugendlicher darüber, dass die Stimme gesenkt wurde, wenn das Wort Jude fiel und dass die Zeit von 1938 bis 1945 in der kollektiven Erinnerung der Kremser nicht vorzukommen schien.
Es hat lange Zeit eine Chronik in der Stadt gegeben, wo es gestanden ist, im Jahr 1939 wurde der Hafen gebaut und im April 1945 wurde der Bahnhof bombardiert.
2 Stunden vor der Ausstellungseröffnung am vergangenen Samstag hat er der Kremser Wehrmachtsdeserteure gedacht. Etwa 50 Kremser und Kremserinnen haben mit ihm gemeinsam in der Innenstadt Erinnerungstafeln aufgestellt. Eine illegale Denkmalsetzung sei das gewesen, sagt Robert Streibl.
Wer diese Tafeln beschädigt oder entfernt, macht sich am Verschweigen und Verharmlosen des Nationalsozialismus mitschuldig.
Heißt es auf den 6 Tafeln. Lange sind sie nicht gestanden. Heute in der Früh wurden sie von der Stadt Krems entfernt.
Es geht ja nicht darum, eine Geschichte des Nationalsozialismus zu machen, weil da gehen ja auch nur immer wieder die hin, die das sehen wollen. Und es ist ja viel ein besserer Ansatz, man macht eine Gesamtgeschichte, dann kommen Leute, die die Goldhauben sehen oder die den Marillenschnaps sehen oder die die Geschichte des Kremser Senfes sehen. Ja? Und genauso sehen sie aber den anderen Teil. Es ist einfach ein Teil der Geschichte der Stadt und das muss man akzeptieren. Und das hat man lange Zeit nicht können.
Eine Stadt biografiert sich selbst. Die Ausstellungen von Barzon Brock und Daniel Spörri im Kunstraum Stein sind bis 26. September 2010 in Kremsstein zu sehen. Wie benimmt man sich in einem Autobus? Wie checkt man am Flughafen ein? Und was ist eigentlich ein Bücherbus? Fragen, die sich ein Normalsterblicher eigentlich nicht stellen muss. Die englische Queen schon. Zumindest wenn es nach der